Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am 3. April 1989 begann der Deutschlandfunk mit einem wissenschaftlichen Langzeitversuch. Täglich um 16:30 ging eine neue Botschaft in den Äther, Forschung aktuell. Ziel des Experiments, die Berichterstattung über Wissenschaft und Technik, sollte neu erfunden werden.
Das war eben, wie das dann so ist, eine junge Truppe, es war schon eine Goldgräberstimmung.
Eine tägliche Wissenschaftssendung zu machen, eine halbe Stunde und das jeden Tag. Und da waren viele sehr skeptisch und sagten, das wird nie gelingen, so viel Stoff gibt es gar nicht.
Womit wollen die ganze Zeit füllen? Wo bekommen die überhaupt die Themen her?
Die Ausschnitte stammen aus dem Feature »Wenn der Nobelpreisträger Mittagsschlaf hält«. Das Experiment Forschung aktuell wird 10 Jahre alt von Jan Dublinski und stammt von April 1999. Und es sind die beiden Versuchsverantwortlichen zu hören, Gerd Pasch und der 2003 verstorbene Edgar Forschbach, die diese Forschung aktuell Versuchsanordnung geschaffen haben. Und für die dieses Experiment inzwischen ins 30. Jahr geht und es sind 30 Jahre Wissenschaftsberichterstattung im Deutschlandfunk. Willkommen zu einer etwas anderen Forschung aktuell Ausgabe. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal.
Wir, also Forschung aktuell, haben uns eigentlich nie als Service verstanden. Also nun, wie man Zündkerzen auswechselt oder so, sondern eben immer nur das Neueste. Also eigentlich das, was es schon gab, was man im Geschäft kaufen konnte, war eigentlich schon nicht mehr von unserem Interesse, sondern eigentlich nur das, was in der nächsten Zeit zu erwarten war. Wir haben eigentlich immer in die Zukunft geguckt.
Und für diese Sendung heute haben wir uns Gäste ins Studio live eingeladen. Das ist Frank Grotelüschen, Fachautor für physikalische Themen. Michael Lange, der das ganze Gebiet der Biologie abgedeckt hat in den letzten Jahrzehnten. Und Volker Mrasek, der Klima- und Atmosphärenforschung zu seinem Berichtsthema immer gemacht hat. Und Forschung aktuell hat sich ja von Anfang an Zeitfunkredaktionen orientiert. Was passiert heute aktuell weltweit in der Wissenschaft? Wir liefern die Informationen, Hintergründe und Einordnungen. Und die erste heiße Geschichte für Forschung aktuell gleich in den ersten Wochen, Frank, war eigentlich die kalte Kernfusion. Ende März 1989 kamen Fleischmann und Pons mit dem Experiment raus, dass sie die kalte Fusion beobachtet haben. Wie reagiert man dann so als Wissenschaftsjournalist auf ein solches großes Bäm-Thema?
Ja, da ist man natürlich zuerst mal aufgeregt. Das wäre eine Sensation gewesen. Also Kernfusion, da hatte man gedacht damals, klappt nur in großen Reaktionsgefäßen, in riesigen Reaktoren mit Millionen Grad, Millionen Euro teurer auch. Und da kamen diese beiden Fleischmann und Pons und sagten, nein, es geht auch im Wasserglas, und da waren zuerst mal alle aufgeregt. Deswegen haben wir erstmal sehr euphorisch berichtet, aber dann hat sich nach und nach herausgestellt, dass es doch eine ziemliche Luftnummer war. Also da war nichts dran. Es wurde teilweise gelogen und betrogen. Ja, und das war natürlich auch spannend, das zu begleiten und aufzuarbeiten als Journalist.
Aber das Thema Kernfusion ist ja eigentlich eins, wo man immer sagt, in den nächsten 50 Jahren werden wir das geschafft haben. Also das Thema Fusion begleitet Sie als Wissenschaftsjournalist eigentlich fast ein berufliches Leben lang.
Ja. Ach, das war meine erste Geschichte für den Deutschlandfunk nach meinem Volontariat, Anfang 93, ein Feature über die heiße Kernfusion, also über diese riesigen Reaktoren. Und damals gab es eine gewisse Euphorie, weil im November 1991 an einem Experimentalreaktor in England tatsächlich die erste kontrollierte Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium gelungen war. Und 93 war bereits ein Gerät namens ITER das große Thema, also ein Reaktor, der erstmals mehr Fusionsenergie erzeugen sollte, als man Energie in ihn einsteckt. Die Planungen liefen damals aus Hochtouren. 2005 wurde das Gerät dann bewilligt, doch die Anlage hatte zahlreiche Probleme, wurde dann viel teurer als erwartet und dürfte nun erst 2025 in Betrieb gehen, beziehungsweise 2035 erstmal Fusionsreaktionen liefern. Also dann wohl ohne mich, weil dann bin ich längst im Ruhestand, muss ich sagen. Abschreiben würde ich es trotzdem nicht, deswegen beobachte ich das.
Volker, die Sache weiter. Volker Mrasek und Michael Lange, gibt es auch ein Thema, das Sie oder euch so lange begleitet hat in eurer Karriere, in eurer Arbeit als Wissenschaftsjournalisten? Volker, weißt du noch, was dein erster Beitrag war?
Der erste Beitrag war 91 über Neophyten. Das ist der Fachbegriff für neuartige Pflanzen. Das ist ein Thema, das uns immer noch beschäftigt. Also irgendwo aus anderen Erdteilen, anderen Kontinenten, anderen Ländern werden vor allen Dingen durch den Welthandel fremde Pflanzen, auch fremde Tiere eingeschleppt, hält uns immer noch in Atem. Damals der erste Bericht, ich glaube September 91.
Ich habe auch mit Pflanzen angefangen, und zwar Stickstoffstoffwechsel der Pflanzen. Ich habe es vielleicht wie mancher Praktikant relativ einfach gemacht. Ich habe einfach mein Diplomarbeitsthema vorgestellt. Ja, den Beitrag höre ich heute aber nicht mehr so gern.
Nochmal her damit.
Nochmal zurück zu Frank Rothelüschen. Es gibt ja auch Themen, von denen und über die wir berichtet haben, von denen wir gar nichts mehr hören. Also Multiversen, Stringtheorie. Das sind so zwei Beispiele für mich, die in der Physik eine Rolle gespielt haben. Wie geht man damit um, dass man über Jahre über Themen berichtet, die dann komplett aus der Wahrnehmung verschwinden?
Ja, ich behalte das natürlich im Auge, aber man muss einfach auch sagen, da tut sich dann doch relativ wenig. Also die Fortschritte, die da erzielt werden bei den Fachleuten, die sind eher sehr schneckenhaft und sehr speziell, sodass es sich eigentlich nicht lohnt. Aber ab und zu versuchen wir das wieder aufzugreifen. Aber es ist praktisch kennzeichnend dafür, dass diese Grundlagenphysik im Grunde genommen ein bisschen in der Krise ist im Moment. Also es wurde zwar 2012 das Higgs-Teilchen entdeckt und das gab doch viel Applaus, auch viel Aufregung. Aber eigentlich sind die Teilchenphysiker, die Physik doch ziemlich traurig, dass sie mit ihren großen Maschinen, dem LHC in Genf, eigentlich nichts wirklich Neues entdeckt hat. Also eine neue Physik. Mir hat man als Volontär schon erzählt, ja, die Physiker träumen von einer neuen Physik, von irgendwas, was wirklich über die bekannte Physik hinausgeht. Und da hat sich tatsächlich nichts getan. Und da ist jetzt tatsächlich so ein bisschen eine Katerstimmung in der Physik. Und das versuchen wir auch durch zu reflektieren und trotzdem so einzelne Hoffnungsfunken immer wieder aufzugreifen. Passiert nicht doch etwas?
Sind die Gravitationswellen so ein neuer Hype, über den wir berichten? Das heißt ja auch, jetzt öffnet sich sozusagen das Zeitalter in der Physik, die Gravitationswellenforschung. Oder muss man das nicht ein bisschen kleiner und nicht so ganz heiß
machen? Nein, also die Gravitationswellen fand ich absolut klasse. Also das war auch so ein Thema, wo ich schon dachte, ach, das wird doch nichts. Die Physiker waren wirklich jahrzehntelang dran, haben mit irgendwelchen Sensoren versucht, das aufzuschnappen. Und ich dachte schon, ja, ob das noch was wird. Und dann dachte ich auch, wenn was passiert, dann kriegen sie vielleicht so mickrige Signale mit. Und da kam so ein Paukenschlag 2015, dass sie tatsächlich ein richtig klares Signal aufgefasst haben, wo man auch richtig schon Physik rausernten konnte. 2017, dann haben sie was Ähnliches gemacht, auch durch den Zusammenprall zweier Neutronensterne, und haben wirklich eine Fülle neuer Erkenntnisse gebracht. Also das hat mich mal so richtig begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was war für Sie das dramatischste Interview für einen Physikfachjournalisten?
Ja, das Dramatischste, also sagen wir mal, das schwierigste Interview vielleicht war in der Tat mit diesem Peter Higgs, der ja dieses Higgs-Teilchen sozusagen sich damals ausgedacht hatte. Das war für mich ein bisschen peinlich in gewisser Hinsicht, weil ich habe so gut wie nichts verstanden. Also der hat mir da was ins Mikrofon erzählt und verstieg sich da wirklich in die letzten Details seiner Formeln, und ich stand da ein bisschen doof. Und dann habe ich das auch nachher zu ihm gesagt, nach dem Interview, und er sagte dann, ja, also wir müssen das schon sagen, also zu 50% kann ich Ihnen entgegenkommen, aber 50% müssen Sie mir auch entgegenkommen. Aber es war wohl eher 5% und 95%.
30 Jahre Forschung aktuell, und wir haben die Möglichkeit genutzt, haben einen Anrufbeantworter geschaltet und haben unsere Hörer gefragt, was sollen wir als Redaktion, was sollen wir in unserer Berichterstattung anders machen?
Borchert aus Hattersheim. Ich würde mir wünschen, dass auch die Ausgaben Freitag bis Sonntag in der darauffolgenden Nacht wiederholt würden.
Ja, guten Tag. Hier spricht Diane Grünewald aus Nürnberg. Ich finde, Forschung aktuell ist eine so interessante Sendung. Ich habe schon so viel daraus gelernt. Und mein einziger Wunsch wäre, bleiben Sie bitte, bitte anspruchsvoll, wie Sie sind. Unbedingt.
Hallo, Konrad Henning hier. Ich habe Verbesserungsvorschläge. Analog zu gute Ideen, was wurde daraus? Könnte zum Beispiel monatlich für viele Produkt- bzw. Abfallsorten aktuelle und künftige Entsorgungs- bzw. Recyclingwege recherchiert werden.
Jürgen Bernhard, die Beiträge sollten nur immer von einer Person gesprochen werden, entweder in Deutsch oder in Englisch. Aber nicht, dass der Deutsche noch den Englischen überspricht. Das ist ja furchtbar.
Hier ist Henning Krause aus Berlin. Ich würde mir konkret zum Beispiel wünschen, dass ihr mit euren wissenschaftsjournalistischen Kompetenzen in den 19:05-Kommentaren öfter zu hören seid, wenn es darum geht, wie wissenschaftsbezogene Themen gesamtgesellschaftlich eingeordnet werden müssen.
Gudrun Zeno. Ich bin vor 30 Jahren blind geworden und habe von daher vom ersten Tag an Ihre Sendungen verfolgt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Buchtipps, die Sie geben, auch daraufhin noch ergänzen könnten, ob es auch Hör-CDs dazu gibt oder sogar noch anspruchsvoller was für Hör-CDs es zu den Themen gibt, die Sie gerade behandelt haben. Dankeschön und tschüss.
Frank hat gerade gesagt, Peter Hicks, das war sozusagen ein gewisses Traumata bei dem Interview. Michael Lange, unser Autor für biologische Themen. Was war bei Ihnen der eindrucksvolle oder eindrücklichste Moment?
Das war mein Interview mit Dolly, also Interview mit einem Schaf. Und das war auch, glaube ich, ein interessantes Thema, denn dieses Klonexperiment, das aus einer reifen Körperzelle ein ganzer Organismus ist, das war damals eine totale Überraschung und wir bei Forschung aktuell haben das eigentlich für nicht möglich gehalten. Ich hatte gerade schön Biologie studiert und da habe ich gelernt, das geht nicht. Und dann war so ein etwas kurioses, kleines landwirtschaftliches Forschungsinstitut, dem haben wir einfach nicht getraut, nicht geglaubt. Und wir haben viele Wissenschaftler gefunden, die uns auch bestärkt haben. Seid lieber vorsichtig und wir haben deshalb auch sehr zurückhaltend, während der Spiegel schon die Klone auf der Titelseite aufmarschieren ließ, haben wir sehr zurückhaltend berichtet und die Redakteurin von Wissenschaft im Brennpunkt, damals wie heute Christiane Knoll, die hat mir gesagt, fahr dahin, guck dir dieses landwirtschaftliche Forschungsinstitut mal genauer an. Ja, ich wollte zuerst nicht, ist doch langweilig, aber ich bin dann hingefahren, habe eine Woche mich einquartiert in einem Landgasthof in Schottland, bin jeden Morgen ins Institut gegangen. Erstmal haben sie mich mit Hühnerforschung abgespeist, aber dann irgendwann hat der Tierarzt mich zur Seite genommen und ich durfte dann tatsächlich in den großen Klonstall und hier ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem Interview, was ich damals so nicht senden konnte.
Well, they're expecting to be fed using this green bucket and so they're excited.
Michael, du hast aber nicht nur über das Klonen und über Dolly berichtet dann, sondern auch über BSE, über Creutzfeldt-Jakob, über das Waldsterben, über Stammzellen. Da sind Themen dabei gewesen, die man heute gar nicht mehr im Auge und im Fokus hat. Also gibt es Themen, die wir berichtet haben, über die wir berichtet haben, die sich dann eigentlich von selbst erledigt haben? Also es sind nicht hunderttausende Menschen an Creutzfeldt-Jakob verstorben, weil sie Burger gegessen haben.
Auf diese Themen wurden wir ja sozusagen gestoßen durch die aktuellen Entwicklungen. Das war nichts, was wir als Wissenschaftsjournalisten ausgegraben haben. Da gab es viele spannende Themen, die wir gern gemacht haben. Aber da mussten wir plötzlich ran, da mussten wir ins kalte Wasser springen. Plötzlich war dieses BSE da. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Und dann gab es völlig unterschiedliche Meinungen von Experten und wir konnten da quasi nur zitieren. Und wenn wir uns das heute anschauen, dann ist es tatsächlich schwierig, was damals berichtet wurde, auch von uns. Aber ich glaube, da waren wir auch getrieben von der Entwicklung und in den aktuellen Redaktionen wurde das völlig ungefiltert gesendet und geschrieben. Wir haben dann schon nachgefragt, was ist das eigentlich, wenn ein Protein krank macht? Kann das überhaupt sein? Was gibt es da für Theorien? Also wir haben damals schon Hintergründe auch berichtet. Interessant ist, dass diese Forschung, die damals geboomt hat, über die ich auch wirklich im Monatsrhythmus berichten musste, dass es die heute fast gar nicht mehr gibt. Die ganze Forschung wurde eingestellt. Man könnte ja sagen, 15 Jahre später müssten die Forscher doch endlich was rausgekriegt haben. Aber die ganzen Forschungsprojekte, die gibt es einfach nicht mehr. Es ist also gar nicht gesagt, dass es nicht andere Krankheiten gibt, die ähnlich funktionieren. Die Fragen wurden nicht beantwortet. Und da sieht man, dass auch die Wissenschaft diesen Hypes folgt, in die wir auch reingezogen werden und dass da auf jeden Fall Vorsicht angebracht ist und dass man da nach Hintergründen fragen muss.
Kurze Nachfrage. Geht man dann anders mit einem solchen aktuellen Thema wie dieser Genschere CRISPR-Cas um nach diesen Erfahrungen?
Ich glaube, das ist was ganz anderes. Das ist ein neues Werkzeug. Das heißt, das bestimmt die Forschung in Zukunft. Die Versprechungen, die damit gemacht werden, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ein neues Werkzeug ist toll, ist aber erstmal gar nichts. Und ich denke mir mal, das berichten wir auch so. Und wir sollten und werden auch sicher in Zukunft uns dieses Werkzeug noch genauer anschauen, dass man wirklich sieht, was kann man damit machen und was ist möglich und was nicht. Aber in die Zukunft gucken, das können wir auch als Wissenschaftsjournalisten nicht.
Wenn wir das Thema Klimawandel bei uns im Programm haben, dann ist der Mann unserer Wahl Volker Mrazek. Volker, hat man nach 30 Jahren Klimaforschung nicht eigentlich im Radio alles schon einmal gesagt?
Also ich denke schon, wobei die Reaktionen doch immer wieder unterschiedlich sind. Ne? Also nach 30 Jahren Klimaforschung hier bei Forschung aktuell und intensiver Berichterstattung müsste eigentlich der Letzte begriffen haben, dass wir es da mit einem Fakt zu tun haben. Und das sieht man ja auch schon in vielen Entwicklungen. Aber man sieht unter bestimmten Bedingungen, politischen Konstellationen, gesellschaftlichen Entwicklungen, dass dann plötzlich diese sogenannten Klimaskeptiker oder Abwiegler dann fröhliche Urständ feiern. Und auf einmal steht man da, reibt sich die Augen und denkt sich, sehen die Leute nicht, Angela Merkel hat 1995 als damalige Umweltministerin zur ersten Weltklimakonferenz eingeladen. Also das ist eine Ecke her. Der Weltklimarat ist schon viel, viel älter. Es gibt eigentlich keinen anderes so umfangreiches globales Forschungsprojekt wie das, was die Vereinten Nationen da angestoßen haben, dass sich quasi alle Disziplinen von Klimaforschern regelmäßig treffen, den Wissensstand sich anschauen, Berichte schreiben, das an die Politiker weiterleiten. Und dann reibt man sich verwundert die Augen und denkt, wieso gibt es immer noch Leute, die plötzlich fragen, ist denn CO2 überhaupt ein Treibhausgas?
Aber überzeugen ist nicht unser Job. Unser Job ist zu informieren, oder?
Unser Job ist zu informieren und man ist auch ein bisschen enttäuscht über Wissenschaftler. Man kann sie verstehen auf der einen Seite. Wissenschaftler sind sehr zurückhaltende Leute. Wir haben eben kurz vor der Sendung schon drüber gesprochen. Klimaforscher würde niemals sagen, wie überhaupt ein Wissenschaftler oder Forscher etwas ist zu 100% sicher. Das ist die Lesart in diesen Berichten. Da steht nicht drin, der anthropogene, also vom Menschen verursachte Klimawandel ist definitiv und ein Fakt und 100%. Da steht, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit glauben wir heute anzunehmen, dass...
Ja, aber das ist das Statistikproblem.
Manche, ne? Also manche treten ja schon so auf, ne? Manche treten schon so auf, dass sie sagen, naja, wir müssen was tun und so weiter. Also der Herr Schellenhuber zum Beispiel fällt mir dabei ein.
Ja, oder Stefan Rahmstorff ist ein deutscher Klimaforscher, ein etablierter, der da auch sich politischer äußert, was in meinen Augen absolut erforderlich ist, weil ja nichts passiert. Also diese Klimaberichterstattung, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, natürlich ist das ein bisschen frustrierend, weil man sieht, da ist noch nicht so viel passiert. Das heißt ja immer, was lange währt, wird endlich gut. Kann man immer noch nicht sagen. Ja, wir haben jetzt einen internationalen Vertrag, aber gefüllt mit irgendwelchen richtigen Inhalten ist der immer noch nicht.
Aber sind wir nicht selber schuld, wenn wir Studien vorstellen, die dann sagen, bis 2100 wird der Meeresspiegel um so und so viel Zentimeter ansteigen. Also das ist außerhalb der Vorstellungs- und eigenen Erfahrungswelt unserer Hörer.
Ja, so funktionieren aber Klimamodelle, Klimawissenschaften. Wenn jetzt ein Klimaforscher sich hinstellt und würde sagen, du willst wissen, wie der Alpengletscher in 2 Jahren aussieht, naja, der ist um 0,4 Millimeter abgeschmolzen. Vielleicht ist aber auch ein kalter Winter, Wetter spielt ja auch noch eine Rolle, und er hat sogar wieder zugenommen. Das sind dann keine relevanten Aussagen.
Deswegen, und da kommen Wahrscheinlichkeiten ins Spiel. Das ist ja das Problem in der Berichterstattung, dass du Wahrscheinlichkeiten unglaublich schwer kommunizieren kannst.
Es gibt auch noch einen ganz wichtigen Aspekt. Wir sprechen über Klima. Man muss ja immer unterscheiden, die Meteorologen unterscheiden zwischen Wetter auf kurzen Zeitskalen, Witterung, das ist für eine Jahreszeit, für eine Saison, und Klima. Und alle Klimaforscher sagen, wenn man überhaupt was über Klima sagen will, muss man sich 30 Jahre angucken. Das heißt, die sogenannten Referenzperioden...
Ja, haben wir ja jetzt in Forschung aktuell.
Wir haben jetzt 30 Jahre. Die klassische Referenzperiode ist so 1961 bis 1990. Damit vergleicht man das. Und dann würde es keinen Sinn ergeben, wenn man sagt, ich sag dir jetzt, wie es 2018 vielleicht sein könnte. Nein, man muss sich klar machen, ein Meeresspiegelanstieg, auch wenn der erst im Jahr 2100 sein wird, liegt vielleicht bei 30 oder 40 Zentimetern. Das kann man sich schon klar machen. Wie viele Küstenstädte dann im Grunde im Wasser stehen. Also da muss man sich ein bisschen anstrengen, drüber nachdenken und sagen, okay, das betrifft mich nicht mehr, aber das betrifft spätere Generationen und die Entwicklung ist eingeleitet.
Fragen Sie sich trotzdem, was wir in unserer Berichterstattung und Sie auch oder was du in der Berichterstattung anders machen musst, damit man stärker wieder auch sozusagen mit den Ergebnissen dieser ganzen Studien an die Bevölkerung und in die Öffentlichkeit vordringt? Kurze
also
Frage.
Im Grunde nicht, denn das ist, wie die Kollegen das gesagt haben, wir bleiben ja in einem Wissenschaftsfeld am Ball. Also greift man natürlich immer schon wieder aktuelle Klima- oder Atmosphärenforschungsstudien auf. Manchmal hat man einen anderen Ansatz. Wir haben ja in Forschung aktuell so die Vereinbarung, dass wir vor den Klimakonferenzen immer berichten, so bestimmte Klimadinge. Letztes Jahr haben wir mal was Positives gemacht, also Leuchtturmbeispiele. Mhm. Und nicht immer nur, es passiert ja nichts, hier müsste mehr passieren, das Land müsste was machen, der Verkehrssektor macht gar nichts, die Leute fahren SUV, fliegen mit Billigfliegern, alles Irrsinn. Nein, mal Positivbeispiele, vielleicht ist das mal in der Zukunft der bessere Weg.
30 Jahre Forschung aktuell am 3. April 2019 und morgen ist für uns, für die Redaktion, wieder ein ganz normaler Forschung aktuell Tag und wir starten eine 12-teilige Algorithmenreihe mit unserem Autor Piotr Heller, sozusagen der Neue im großen Team der Redaktion. Piotr, worum geht es und wie wird diese Reihe aussehen?
Die Idee ist ganz einfach. Es ist ja so, dass Algorithmen in Form von Computerprogrammen oder Internetdiensten immer mehr Entscheidungen für uns treffen. Sie wählen Musik aus, zeigen uns die Route im Auto oder bewerten unsere Kreditwürdigkeit. Und deshalb sollte man verstehen, wie die da entscheiden, wie das funktioniert. Und die Serie erklärt das anhand von 12 Beispielen und zeigt auch die Grenzen dieser Algorithmen.
Wie spannend wäre die Frage oder ist die Frage, wie würde diese Algorithmenreihe aussehen oder hätte sie ausgesehen, wenn wir sie vor 30 Jahren ganz zu Beginn von Forschung aktuell gemacht hätten?
Ja, natürlich anders, weil ganz generell lösen Algorithmen Probleme Schritt für Schritt. Und heutzutage lösen die Probleme, die es vor 30 Jahren noch gar nicht gab. Also mal als ein Beispiel, wenn man früher einkaufen war, da ist man in den Laden gegangen und hat sich angeguckt, was es im Regal gibt. Wenn man heute online einkauft, dann ist das Regal unendlich groß. Ja? Und das Problem ist also, wie leite ich den Kunden durch dieses unendlich große Regal? Und das machen eben Algorithmen. Die schauen sich an, was haben andere Leute gekauft und was kann ich diesem Kunden empfehlen?
Aber Algorithmen sind jetzt keine Erfindung der Neuzeit, sondern Algorithmen gibt es eigentlich auch schon länger wie unsere Sendung, oder?
Genau. Und die alten Dinger werden heute auch noch genutzt sozusagen. Also wenn man sich ein Navigationssystem anguckt, da steckt im Kern ein Algorithmus aus den 50er Jahren drin. Wenn wir Kreditkartendaten übers Internet verschicken und die verschlüsseln wollen, das macht ein Algorithmus aus den 70ern. Datenkomprimierung zum Beispiel gab es auch schon lange vor Forschung aktuell. Und das wäre eigentlich damals auch ein gutes Thema gewesen für die erste Sendung, die Datenkomprimierung, weil 1989, da entwickelten Forscher in Erlangen gerade so einen Algorithmus, der Musikdateien komprimiert. Und ein paar Jahre später ist er dann relativ bekannt geworden unter dem Namen MP3.
Damit arbeiten wir heute noch, Frank, Volker und Michael. Was war für euch die wichtigste Entwicklung in diesen 30 Jahren? Ganz kurze Antwort von jedem, zwei Sätze. Frank.
Auf jeden Fall das Internet.
Ja, dass die Genforschung zu einer Genomforschung wurde und damit zu einer Datenwissenschaft. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen.
Volker.
Ich bin mir nicht schlüssig. Also ich bin ja mehr so in der Umweltforschung zu Hause und da gibt es schon Erfolge. Also Ozonloch zum Beispiel, das ist ein großer Erfolg. Oder auch Abkommen, internationale Abkommen, um langlebige Schadstoffe einzudämmen. Das finde ich wichtig.
Welches Thema würdest du gern nochmal machen? Also die klassische Frage an einen Volontär. Sie hätten alles Geld der Welt. Welche Frage, welches Thema würden Sie unbedingt
also
machen?
Also ich würde sagen, ich mache genau die Berichterstattung, die ich mir früher vorgestellt habe, weil ich nicht so ein theoretischer Wissenschaftsjournalist sein wollte, sondern immer gesagt habe, ich will die Sachen machen, die politisch relevant sind. Ich habe mit dem Ozonloch angefangen, bin beim Klima gelandet. Ich finde, das sind unglaublich spannende wissenschaftliche Themen, die die Existenz, ein bisschen dramatisch ausgedrückt, die Existenz der Menschheit ja bedrohen.
Danke hier an meine Kollegen im Studio, an Frank Rothelüschen für die Physik, an Volker Mrazek für die Klimaforschung, Michael Lange für die Biologie und auch an Piotr Heller, der wie gesagt morgen mit seiner Algorithmenreihe startet. Vielen Dank an alle Autorinnen und Autoren von Forschung aktuell. Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, an die gesamte Redaktion, an alle, die an der Sendung beteiligt sind hier im Deutschlandfunk. In der Technik heute Thomas Kötting, die Regie hatte Tanja Heser. Am Mikrofon der Sendung verabschiedet sich für heute Uli Blum.
Sternzeit, 3. April. Der Unsinn von den Super- und Blutmonden. Bei manchen Vollmonden oder Mondfinsternissen sprechen von Sachkenntnis eher Unbelastete immer wieder von Supermond oder Blutmond. Dieser Unsinn wird in letzter Zeit vor allem in sozialen Medien inflationär gebraucht, hat aber keinen astronomischen Hintergrund. Der Supermond geht auf einige Sterndeuter zurück, die dem Mond in Erdnähe besondere Kräfte zuschreiben wollen. Tatsächlich ist die Mondbahn elliptisch. Der Abstand des Mondes schwankt um knapp 40.000 Kilometer. Allerdings erreicht der Mond etwa dreimal im Jahr seine Vollmondstellung in den erdnächsten Passagen seiner Bahn. Ungewöhnlich ist das also nicht. Und selbst wenn er dann mal ganz besonders nah an die Erde heranrückt, so heißt das meist nur, dass der Mond 50 oder 100 Kilometer näher ist als zu anderer Gelegenheit. Noch größerer Unfug ist das Gerede vom Blutmond. Auch dieser Begriff stammt nicht aus dem Brauchtum, sondern ist eine moderne Erfindung. Vor einigen Jahren haben religiöse Eiferer das Ende der Welt vorhergesagt. Sie waren wohl von der biblischen Offenbarung inspiriert. Dort heißt es, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Eine Reihe totaler Mondfinsternisse sollte dem globalen Exitus vorausgehen. Als letzte eine 2015. Aber während einer Finsternis färbt nicht Blut, sondern abgelenktes Sonnenlicht den Mond kupferrot. Der prophezeite Weltuntergang hat, welch Wunder, nicht stattgefunden. Aber das Geschwätz vom Blutmond ist geblieben.